Opitz und Gottsched als Vollender Luthers. Zu guter Letzt hätte die Bibelübersetzung unsere Sprache gewiss nie so geprägt, wenn sich die Reformation nicht durchgesetzt hätte. Hätte Friedrich der Weise sich um die Jahreswende 1522-23 entschieden, den Ketzer, den er da auf der Wartburg versteckt hatte, hinzurichten, um Kaiser und Papst einen Gefallen zu tun, wäre das Septembertestament vielleicht eine einsame literarische Leistung geblieben, mit der sich heute nur noch Historiker und Germanisten beschäftigen würden. Stattdessen wurde der Protestantismus Staatsreligion vieler deutscher Territorien und konnte auch durch den Dreißigjährigen Krieg und die Gegenreformation nicht mehr ausgerottet werden. Die deutsche Klassik und Philosophie wurden dann von Protestanten zu höchster Blüte getrieben, die oft genug Kinder evangelischer Pfarrer waren. Das gilt auch für Johann Christoph Gottsched, den einflussreichsten Sprachreformer des 18. Jahrhunderts, unter dessen Einfluss sich das aus Luthers Bibel entstandene Deutsch endgültig als Standard durchsetzte. Sein wichtigster Vorgänger beim Ringen um eine Normierung der deutschen Sprache war allerdings der Sohn eines Metzgers. Wieder einmal, wie schon bei Luthers Schafeingeweiden, kommt an einer entscheidenden Stelle der deutschen Sprachentwicklung das Schlachtergewerbe ins Spiel. Die Rede ist von Martin Opitz. Dem Dichter ging es vor allem um die Verbesserung der Literatur, doch damit hatte er auch Einfluss auf die nichtliterarische Standardsprache, wenn auch zunächst nur im evangelischen Raum. Die deutsche Literaturgeschichte lässt sich einteilen in zwei Großepochen: vor und nach Martin Opitz. Alles, was vor Opitz gedruckt und vor allem gereimt wurde, kommt einem Muttersprachler heute falsch vor. Denn nach dem Erscheinen von Opitz' Buch von der deutschen Poeterei im Jahr 1624 schrieben die Deutschen jahrhundertelang so, wie Opitz es festgelegt hatte. Opitz' Buch erschien in Breslau, es beeinflusste zahlreiche bedeutende schlesische Dichter. So galt Schlesien einige Zeit als diejenige Gegend, in der das beste Deutsch geschrieben wurde. Opitz forderte für Reim- und Verskunst, diese müsse die natürliche Wortbetonung beachten. Seither eine Selbstverständlichkeit. Hans Sachs hatte noch genannt und bedarf auf der ersten Silbe betont. Unreine Reime wie Höhen, Stehen verbot Opitz. Willkürliche Wortkürzungen, mit denen Dichter vorher der Sprache Gewalt angetan hatten, einem statt einem, verbannte er ebenfalls. Dies betraf zunächst nur die Dichtung, doch trug es zu einer Aufwertung des Deutschen als Literatursprache bei. Opitz' Nachfolger als Sprachreformer, Johann Christoph Gottsched, lobte 1739 in einer Rede zum 100. Todestag, Opitz habe das Deutsche erst auf ein Niveau gebracht, das den Ansprüchen an eine gehobene Sprache genüge. Damit habe er die Ablösung des Französischen, das im 17. und 18. Jahrhundert die Sprache der Gebildeten war, in Deutschland ermöglicht. Gottsched selbst war kein Poet. Seine literarischen Versuche, vor allem Dramen, mit denen er versuchte, einem nationalen deutschen Theater auf die Beine zu helfen, sind zu Recht vergessen. Er war ein Pedant und Besserwisser. Aber manchmal kommt eine Zeit, in der einer gebraucht wird, der sich ganz sicher ist, was richtig ist und was falsch. So war es Mitte des 18. Jahrhunderts, als sich der Schriftsteller, Literaturtheoretiker und Grammatiker Gottsched zum Sprachmentor von ganz Deutschland, so der Germanist Eric A. Blackall, aufschwang. Gottscheds wichtigste Mittel im Kampf um die Sprachhoheit waren seine sprachreformerische Deutsche Gesellschaft und eine Fülle von Schriften, deren wirkungsmächtigste die Grundlegung einer deutschen Sprachkunst von 1748 ist. Im überregionalen Buch- und Zeitungsmarkt wurde damals immer dringlicher eine vereinheitlichte Schriftsprache benötigt. Zwei Jahrhunderte nach Luther stritten zwei protestantische Literaturlandschaften darüber, wer Vorbild für ganz Deutschland sein sollte. Schlesien, das nach Martin Opitz so viele führende Barockdichter hervorgebracht hatte. Oder Sachsen, mit der boomenden Universitäts-, Literatur- und Buchhandelsstadt Leipzig. Dazu kamen noch Schweizer, Bayern und Österreicher, die ihre Provinzialredensarten, so Gottsched, verteidigten. Der Pastorensohn Gottsched, der aus Königsberg vor den Werbern des preußischen Militärs nach Leipzig geflohen war, beschrieb die Lage so: Der verschiedene und widrige Gebrauch der Wörter und Redensarten in einer Sprache ist ein Beweis, dass man die Regeln noch nicht gefunden und festgesetzt hat, nach welchen man die Richtigkeit des Ausdrucks zu beurteilen pflegt. Gottsched entschied den Streit gegen die Regionen und für eine überregional einheitliche Schriftsprache. Eine Sprache, wie sie sich in Leipzig herausgebildet hatte. Denn dort mussten sich Menschen verständigen, die eigentlich unterschiedliche Dialekte sprachen. Maßgeblich für Gottsched waren zudem die besten Schriftsteller. Seine Vorstellungen von Reinlichkeit und Richtigkeit der Sprache haben dazu geführt, dass wir heute Wörter wie bin, hin, von, Fluss und Schuss nicht mit langem Vokal sprechen, wie es die Schlesier taten. Oder lieb und dieb sagen, wie es Gottscheds Widersacher aus der Schweiz, Johann Jakob Bodmer, propagierte. Gottsched setzte die Regeln für die Großschreibung der Hauptwörter, den Ausdruck erfand er auch, durch. Auch das Stammwortprinzip machte er endgültig zur Norm. Deshalb schreibt man Rechen mit Ä, weil es mit Rache zusammenhängt, auch wenn man es Rechen mit E ausspricht. Wie auch Konrad Duden oder Martin Luther hat Gottsched nichts radikal Neues erfunden. Er orientierte sich an Vordenkern, etwa dem Rechtschreibtheoretiker Hieronymus Freyer und dem Grammatiker Justus Georg Schotelius und an teilweise schon etabliertem Sprachgebrauch. Folgenreich war auch Gottscheds Plädoyer für Deutsch in der gehobenen Konversation. Der Germanist Eric A. Blackall schreibt: Eine der Voraussetzungen, die Gottscheds deutscher Sprachkunst zugrunde lagen, ist die, dass jeder Deutsche in seiner Muttersprache schreiben will. Das war zu Zeiten, in denen Leibniz oder Friedrich der Große Französisch oder Latein bevorzugten, nicht so klar. Gottsched verbot sogar seiner Frau, französische Briefe zu schreiben. Ihre Lehrer hatten ihr beigebracht, das sei vornehm. Gottsched schuf das Fundament für die Sprache, die heute in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den kleineren deutschen Sprachgebieten Standard ist. Seine Vorstellungen setzten sich schließlich auch im katholischen Süden des deutschen Sprachgebiets durch. Kaiserin Maria Theresia ließ zeitgleich mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht 1774 die Schriftsprache in ihrem Machtbereich nach den Vorstellungen Gottscheds reformieren. Umständliche überlange Sätze mit unnatürlicher Wortstellung nach lateinischem Vorbild, überflüssige Buchstaben und Bindestriche sowie doppelte Verneinungen waren von nun an auch in Österreich nicht mehr das stilistische Ideal. Und man versetzte Beamte aus der im Siebenjährigen Krieg endgültig verlorenen Provinz Schlesien in andere Teile Österreichs, damit sie dort spracheinigend wirkten. Schlesien galt seit Martin Opitz' Reformwerk als sprachlich vorbildliche Landschaft. Von dort brachten die Reformer sogar ursprünglich niederdeutsche Lutherwörter wie Lippe und Ziege mit, die süddeutsche wie Lefze und Geiß in der Schriftsprache verdrängten. Maria Theresias Sohn Kaiser Joseph II. Erließ weitere Sprachgesetze. Ohne die Einführung des Gottscheds'schen Deutschs verstünden Deutsche und Österreicher einander heute wohl nicht so leicht.